Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist der Wochenspruch über dieser neuen Woche. Und wir heißen Sie ganz herzlich willkommen und freuen uns, dass das Haus voll geworden ist. Und wir begrüßen in unserer Mitte als unseren Gast für diese Woche Anatoli Uschomirski, vielen von Ihnen inzwischen gut bekannt, jüdisch-messianischer Theologe beim Evangeliumsdienst für Israel. Und ihm ist es ein Anliegen, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage, eine Brücke zu schlagen zwischen jüdischem Glauben, jüdischen Traditionen, christlichen Traditionen und Glauben und zu zeigen, dass wir Heiden, Christen, aus der Wurzel Israel, des Gottesvolkes, mitleben dürfen. Ganz spannende Gedanken, immer wieder aufs Neue. Ja, und ich freue mich auch, dass ich sagen darf, er ist ein langjähriger Freund unserer Schwesternschaft und unserer Tannenhöhe. Schade, dass Irina nicht da ist, aber wir lassen sie herzlich grüßen. Als Schriftlesung hören wir aus einem der Israel-Kapitel im Römerbrief, aus Römer 11, einige Verse, ab Vers 25. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Bis dahin.
Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Shalom. Das war irgendwie nicht einheitlich. Ja. Wenn Sie schon einen Juden eingeladen zu predigen, dann lernen wir ein bisschen Hebräisch zusammen. Also nochmal ein herzliches Shalom. Das ist ja schön. Das ist die Tannenhöhe pur. Also wenn wir zusammenkommen, dann muss schon in den sichtbaren und unsichtbaren Sphären bewusst werden, was hier geschieht. Wissen Sie, es ist für mich immer sehr, sehr bewegend. Nein, bewegend ist ein falsches Wort. Das ist für mich prophetisch, wenn in einem Gottesdienst Juden und Nichtjuden in einer Anbetung zusammenkommen. Zwar ein bisschen unproportionell, stimmt's? Aber mindestens haben wir ein paar in diesem Raum. Der erste ist mein Herr Jesus, der zweite bin ich. Vielleicht gibt es noch ein paar Heimliche unter uns. Meine Lieben, ich freue mich jetzt mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Und als einem Juden geht es mir in diesen Tagen nicht gut. Wie alle Juden in der Welt sind wir mit Israel verbunden. Und was in Israel geschieht, ist sehr schwierig. Und ich erwarte von allen meinen christlichen Freunden, dass sie für Israel in den Riss stellen mit dem Gebet. Ich möchte euch jetzt diesen einen von diesen Gebeten zumuten. Es ist kein Geheimnis, wir haben heute den 646. Tag des Krieges in Gaza. Dazwischen war ein kurzer Krieg mit dem Iran. Und in diesen Tagen sind 890 Soldaten, israelische Soldaten, getötet worden. 890 Soldaten. Ich bete täglich mit hunderten anderen Rabbiner auf der ganzen Welt für die Soldaten und israelische Armee. Mehr als 50 Geiseln, das Schicksal von ihnen ist immer noch unbekannt. Und viele von ihnen haben deutsche Staatsangehörigkeit. Und ich glaube, Deutschland mit ihrer Politik hat keinen Finger berührt, um diese Menschen zu befreien. Keiner geht auf die Straßen in Deutschland, um zu protestieren. Ich möchte euch gerne bitten, mich in diesem Gebet anzuschließen, das Gebet für die israelische Verteidigungsarmee und für die Geisel. Und das sind die zwei Psalmen. Diese zwei Psalmen werden in der jüdischen Tradition immer in den kritischen Situationen gebetet. Und wir machen mit ihnen Folgendes. Das Gebet läuft auf Hebräisch und auf Deutsch. Sie übernehmen hebräischen Teil, nein, andersrum. Wir machen anders. Ich übernehme hebräischen Teil und euch bitte ich, Zeile für Zeile mich auf Deutsch zu begleiten. Vater im Himmel, an dieser Stelle denken wir an dein Volk. Und wir möchten jetzt mit diesem Gebet dich bitten, dass deine Barmherzigkeit jetzt in größerem Maße über deinen Volk kommt, dass dieser Krieg beendet wird und dass keine Soldaten mehr fallen. Wir bitten dich für die Geisel und schenke es bitte, dass sie auf eine übernatürliche Weise, die, die noch am Leben sind, die befreit werden in diesen Tagen. Und wir möchten dich jetzt mit diesen Worten anbeten. Shir lamalot, esal nail hehari me'ain yavo ezri. Ezri me'im Hashem ose shamayim varetz. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך. Aliyad Yeminecha. Warten Sie mal. Kurz, zu schnell. Adonai Shomrecha, Adonai Zilcha, Aliyad Yeminecha. Yomam Hashemesh lo yakeka veyareach balayla. Adonai Yishmorcha mikol ra, mi Yishmor et nafshecha. Adonai Yishmor tzitcha uvoecha me'ata ve'ad olam. Shir Hamalot. Warten Sie mal. Shir Hamalot. Mima Makim Kraticha Adonai. Adonai, Shima Bekoli. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני.
הרב ביום המים שירים, לסיים אור
Imanot Tishmor Ya Adonai Mi Yamot. Ki im chas lecha leman tivore. Ki viti Adonai kifta nafshi velidvaro hochalti. Nafshi l'Adonai mi shomrim l'boiker, shomrim l'boiker.
Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen.
Yachel Israel el Adonai, ki im Adonai achesed v'harbe im ovdut. Vehu yavdet Israel mikol avonatav.
Und wird Israel erlösen aus allen.
Und jetzt sprechen wir gemeinsam diese Worte. Unsere Brüder aus dem Haus Israel, alle, die in der Not und in Gefangenschaft sind, wo immer ihr seid, auf dem Meer oder auf dem Land. Unser Gott, Schöpfer der Welt, Herr des Trostes, wird sich eurer erbarmen, euch aus der Enge in die Weite führen, aus der Finsternis zum Licht, aus der Knechtschaft zur Freiheit, so bald wie möglich. Und die ganze Gemeinde spricht: Amen. Vielen Dank, dass Sie mich in diesem Gebet unterstützt haben. Jetzt muss ich mein Bild ändern. Hast du ein anderes Gerät? Nee? Wenn das nicht geht. Oder die Batterie vielleicht. Das ist unser Thema für heute. Und ich möchte euch von Anfang an erklären, warum es für mich das Thema wichtig ist. Wir sprechen darüber, warum Israel für dich wichtig ist, aber jetzt möchte ich gerne kurz erklären, warum es für mich wichtig ist. Ein berühmter neutestamentlicher Professor begann seine Vorlesung so. Er sagte den Studenten: Wenn Sie ein guter Christ sein wollen, müssen Sie den Juden in sich töten. Eine Studentin, sie war sehr mutig und sie fragte zurück: Herr Professor, meinen Sie Jesus? Das ist eine wahre Begebenheit und es ist kein Geheimnis, dass die Ersatztheologie, ich hoffe, Sie wissen, was das ist, ja, dass die Ersatztheologie oder einen verborgenen christlichen Antisemitismus in der Theologie, aber auch im Gemeindeleben immer noch eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie viele von euch wissen die Geschichte über den einen Entjudungsinstitut. Manche von euch haben diese Geschichte gehört. Und diese Geschichte ist ein Beispiel dafür. Die Entjudungsinstitut von Eisenach hatte sich zum Ziel gemacht, das Christentum so zu gestalten, dass es frei vom Jüdischen ein Wissen entwickelt, nach dem germanisch-deutschen Wesen ihres Glaubens. Zwischen 1939 und 1945 waren deutsch-christliche Theologen bemüht, den Einfluss des Judentums aus dem Christentum auszuschneiden. Das Jüdische wurde aus der Bibel gestrichen, ausgeschieden und verheimlicht. Oder es wurden die ganzen Teile jüdischer Bibel umgedeutet. Meine Lieben, darum reden wir heute über Israel. Weil die Geschichte Gottes mit den Menschen nicht von Israel getrennt werden kann. Weil Christen ohne Israel wie ein Baum ohne Wurzel sind. Weil Gott, wenn er an und mit Israel etwas macht, immer alle Menschen im Blick hat. Ich zeige euch jetzt zwei Bilder, die ich mit der Hilfe von KI konstruiert habe. Am Beispiel diesen beiden Bäume möchte ich etwas deutlich machen und uns zum Nachdenken bewegen. Vielleicht auch etwas herausfordern und zu einer Entscheidung ermutigen. Zwei Bäume symbolisieren zwei Arten von Christen. Der Weihnachtsbaum sieht gemütlich aus und festlich dekoriert. Er steht prächtig und duftend in unserem Wohnzimmer, doch ohne eigene Wurzeln ist sein Schicksal besiegelt. Er endet als Schmuck ohne Lebenskraft. Es ist ein Symbol für die Vergänglichkeit. Das ist ein Bild für Christentum, das zwar stabil erscheint, aber letztlich oberflächlich und vergänglich ist. Im Gegensatz dazu steht der Ölbaum. Er ist robust und tief verwurzelt, der selbst in rauen Bedingungen gedeiht und über die Jahrtausende hinweg Früchte trägt. Dieser Baum ist ein Bild für Beständigkeit. Er wächst organisch. Das sind Christen, die fest in ihrem Glauben verankert bleiben und unaufhörlich Frucht bringen. Bei Ölbaumchristen geht es nicht um die Dekoration, sondern um Leben. Sie führen ein Leben, das über bloße Äußerlichkeit hinausgeht und echte, lebensspendende Tiefe besitzt. Und die Bibel sagt uns eindeutig, das Ölbaum ist ein Symbol für... Sie waren nicht sicher. Ölbaum ist ein Sinnbild für Israel. Ich möchte euch jetzt 5 Gründe bringen, warum Israel für euch als Christen wichtig ist. Ich habe zu jedem Grund ein Bibelzitat und ich werde es einblenden. Der Grund Nummer 1, Respekt und Dankbarkeit. Ich habe dazu aus Epheser 2, Verse 11 und 12 ausgewählt. Darum denkt daran, schreibt Paulus, dass ihr, die ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart, und Unbeschnittene genannt wurden von denen, die genannt sind Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Sie diese Versen lesen. Ich muss sagen, was wir hier lesen, klingt nach einer sehr schlechten geistlichen Diagnose. Nicht wahr? Das heißt, als Nicht-Juden haben Sie im geistlichen Sinne gar nichts gehabt. Gar nichts gehabt. Und durch Jeschua, durch den jüdischen Messias, durch Jesus, hat Gott euch in den Bund aufgenommen. An dieser Stelle eine Frage an euch. In welchen Bund? Ich finde es super, dass sie mit mir kommunizieren. Das mag ich so sehr beim Gottesdienst. Ja. Wissen Sie, es gibt, die meisten Christen suchen neuen Bund im Neuen Testament. Und das ist ein Problem. Der neue Bund, die Beschreibung des neuen Bundes steht nicht im Neuen Testament. Ich zeige euch jetzt die wichtigste Bibelstelle, die die Beschreibung des neuen Bundes uns macht. Und das ist das Prophet Jeremia, Kapitel 31, Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Punkt. Zwei wichtige Beobachtungen zu diesem Vers. Erstens, es gibt keinen anderen neuen Bund in der Bibel. Das ist der neue Bund, der Jesus am Kreuz legitimiert hat. Zweite Beobachtung. Der erste Empfänger von diesem Bund ist, helfen Sie mir, steht ganz eindeutig, ja? Da steht nicht Amerika oder Deutschland, da steht Israel und Juda. Aber an dieser Stelle fragen wir uns, was bedeutet das für euch? Und da komme ich wieder zum Epheser, der 13. Vers. Paulus schreibt, jetzt aber, meine Lieben, das ist nichts anderes als ein Triumph. Jetzt aber in Messias Jeschua, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut des Messias. Sie haben das Geschenk bekommen. Welches Geschenk? Das Geschenk der Barmherzigkeit. Und durch dieses Geschenk wurden alle Menschen, alle Nationen in diesen wunderbaren Bund Gottes mit Israel hineingenommen. Selbstverständlich liebt Gott alle Menschen. Und gerade aus dieser Liebe heraus erlaubt er den Völkern, ein Teil dieses Bundes zu sein. Das war der Grund Nummer eins. Der Grund Nummer zwei habe ich genannt wegen Barmherzigkeit Gottes. Und dafür habe ich Römer 11, 30. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht, doch wegen des Ungehorsams der Juden war Gott stattdessen euch jetzt gnädig. Durch Ungehorsam der Juden fließt die Barmherzigkeit Gottes zu den Nationen. So sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Wissen Sie, was mit der Barmherzigkeit Gottes gemeint ist? Es gibt ein wunderbares hebräisches Wort. Lernen wir noch ein bisschen Hebräisch mit euch. Barmherzigkeit heißt auf Hebräisch Rachamim. Können Sie kurz nachsprechen? Rachamim. Oh, sehr gut. Bei den Schwaben klingt es besonders gut, weil diese Ch kommt sehr schön zum Ausdruck. Rachamim, ja. Also, jetzt passen Sie auf. Die Wortwurzel von Rachamim ist das Wort Rachem. Und Rachem bedeutet auf Hebräisch, haltet euch bitte fest, Gebärmutter. Jetzt brauchen wir die jüdische Logik, um die Verbindung zwischen dem innersten Organ der Frau und der Barmherzigkeit Gottes herzustellen. Kennen Sie den Ausdruck Bauchgefühl? Und jetzt übertragen Sie ihn bitte auf eine schwangere Frau. Sie spürt das werdende Leben. Sie will dieses Leben schützen. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein sehr mütterliches Gefühl, etwas sehr Intaktes. Es gibt kaum einen Begriff, der so anschaulich und so traumhaft zum Ausdruck bringen kann, wie das Himmlische mit dem Irdischen verbunden ist. Welch ein eindrückliches Bild. Die Barmherzigkeit Gottes gleicht einem Gefäß der Neugeburt. Sie haben die Barmherzigkeit Gottes mit einer konkreten Absicht als Geschenk bekommen. Gott will, dass seine Barmherzigkeit durch euch dem Volk Israel zurückfließt. Man kann nicht geben, was man nicht besitzt. Aber da sie diese Barmherzigkeit bekommen haben, können sie sie weitergeben. Und Gott wünscht sich, dass die Juden seine Barmherzigkeit in euch sehen. Wer von euch hat deutsche Staatsangehörigkeit? Die meisten. Und jetzt überlegen Sie sich, wie viel Barmherzigkeit, hat Gott diesem Land in den letzten 80 Jahren gegeben? Was würde passieren, wenn Gott dieses Land nicht nach seiner Barmherzigkeit, sondern nach seiner Gerechtigkeit richtete? Er hätte die deutsche Nation auslöschen können. Aber seine Barmherzigkeit ist größer. Der dritte Punkt, warum Israel für dich wichtig ist, heißt geistliches Wachstum. Ich habe dafür Römer 11, 17. Paulus schreibt, doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Viele von euch kennen diese Verse. Paulus vergleicht die Nationen mit einem wilden Ölzweig. Die Juden sind die natürlichen Zweige. Und die wilden Zweige werden nach Paulus in den edlen Baum eingesetzt. Paulus gebraucht das starke Bild vom Ölbaum, um die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden zu beschreiben. Er spricht davon, dass Nichtjuden durch den Messias wie Zweige in die Heilslinie und in die Verheißungslinie Israels eingepfropft worden sind. Gibt es Gärtner unter uns? Jetzt korrigieren Sie mich bitte, liebe Gärtner, wenn ich falsch liege. Ich habe mit der Gärtnerei gar nichts zu tun, aber ich versuche jetzt den Paulus aus diesem Blickwinkel zu verstehen. Menschlich gesehen, schauen Sie genau auf das Bild, also unedlen Zweig in einen edlen Ölbaum. Menschlich gesehen, es ist total kontraproduktiv. Würden Sie das bejahen, liebe Gärtner? Nein. Okay, ich erkläre, was ich meine. Niemand pfropft einen unedlen Zweig in einen edlen Ölbaum, sondern wir tun das Umgekehrte, das Gegenteil. Warum soll ein unedler Zweig die Kraft des Baumes verbrauchen und dabei noch unedle Früchte bringen? Wissen Sie, was das bedeutet? Hier kommt eine Dimension zum Ausdruck, die nicht menschlich ist. Es muss ein Gedanke des ewigen Gottes sein. Eine kurze Frage an euch. Welche Eigenschaft besitzt die Wurzel des Ölbaums? Sie ist jüdisch. Sie ist jüdisch. Da sind die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob gemeint. Und ausgehend von dieser göttlichen Verheißung bekommen sie Kraft und Saft, sprich die geistliche Nahrung von jüdischen Wurzeln. Der vierte Punkt. Willkommen in einem jüdischen Stall. Jetzt habe ich einen Vers aus Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 16. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. Sie sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen. Lassen wir uns eine kleine Exegese machen über diesen Vers. Wer sind die anderen Schafe? Helfen Sie mir. Die Nationen, also, das seid ihr. Was ist dieser Stall? Schwierig? Israel, eindeutig. Dieser Stall Israel, wollen wir oder nicht, das ist ein jüdischer Stall. Und jeder Stall hat seinen Stallgeruch. Ja, willkommen in einem jüdischen Stall. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Verb. Das heißt herführen. Herführen. Was bedeutet das? Herführen, das heißt, die beiden Gruppen, Juden und Nichtjuden, treffen sich in Christus. Aber, jetzt kommt mein Aber, sie treffen sich nicht auf einem neutralen Territorium. Herführen, das heißt, sie werden die Verheißungen an Israel in voller Maße genießen, aber nicht außerhalb und nicht ohne Israel. Willkommen in einen jüdischen Stall. Fünftes und das Letzte. Am 17. Dezember 2023 habe ich diesen fünften Punkt eingefügt. Uriah Bayer war kein israelischer Staatsbürger. Er war nicht verpflichtet zum Wehrdienst, aber aus Liebe zu Israel wurde er Soldat. Wie weit geht deine Liebe zu Israel? Diese Frage stellten die Eltern des Uriah ihren Freunden hier in Deutschland. Auf einem Empfang in dem Pressebüro des Premierministers hat der Deutsche Gideon Bayer, das ist der Vater von Uriah, über den Tod seines Sohnes gesprochen. Am 14. Dezember wurde Uriah Bayer im Gazastreifen sehr verletzt. Drei Tage später erlag er seinen Wunden. Als ich mit dem Vater gesprochen habe, hat er mir die Geschichte erzählt. Er hat die gleiche Geschichte auch im Fernsehen erzählt. Als im zweiten Libanonkrieg 2006 die Raketen von Hisbollah flogen, seien seine Kinder oft in den Schutzbunker gewesen. Und dort hätten sie gehört, dass die israelischen Soldaten sie beschützen. Als unsere älteste Tochter volljährig wurde, erzählte Gideon Bayer, sagte sie uns, damals beschützten die israelischen Soldaten uns. Heute möchte ich diesen Dienst tun. Sie absolvierte den Grundwehrdienst und auch ihre Geschwister ließen sich einziehen, obwohl sie dazu nicht verpflichtet waren. Und weiter sagte der Gideon, als er den Journalisten die Fragen beantwortet hatte, auf die Fragen von den ausländischen Journalisten antwortete ich stets, bis wohin reicht eure Liebe für das Volk Israel? Uriah hat diesen Preis bezahlt. Meine Lieben, ich hoffe und ich bete, dass keiner von uns, wirklich keiner von uns derartige Brutalität ins Auge schauen muss. Das ist für viele Israelis ein sehr positiven und starken Zeugnis der christlichen Glaubens, der Familie, die seit drei Generationen aus Liebe zu Israel selbstlosen Dienst für Israelis tut. Ich denke aber, dass auch wir als Christen aufgerufen sind, unseren Glauben überzeugend in die Tat umzusetzen. Deswegen mein Appell an euch, lassen wir direkt oder indirekt in Liebe diesem Volk etwas tun. Wir leben mit euch in einer Zeit, die sehr spannend ist. Die Zeit, wo Gott seine Gemeinde wiederherstellt. Aber es fehlt noch etwas. Es fehlt eine Hälfte der Braut Christi, eine Gemeinde aus der Beschneidung. Aber Gott arbeitet sehr stark mit diesem Volk. Und ich möchte euch einfach bitten, dass sie im Gebet für mein Volk einstehen. Danke, danke, dass sie mich zugehört haben. Amen. Avinu Malkeinu, unser Vater, unser König. Hab ganz herzlichen Dank für deine Zusage, dass du dein Volk liebst, dass du ihn bewahrst und dass du auch zu uns dadurch sprichst, dass wir uns nicht fürchten sollen. Wir leben jetzt in einer spannenden Zeit und überall kommen die negativen Nachrichten, um uns zu erschlagen. Aber über diese Nachrichten steht dein Wort, Herr. Und da möchten wir uns daran halten. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass wir einen lebendigen Herrn kennen. Ein Gott, der für uns sorgt und der sein Volk segnet. Und schenke bitte, dass wir immer wieder unser Blick auf dich haben. Schenke, dass wir aufgerichtet deinen Pfad gehen, Herr. Deinen Fußstapfen nach. Danke, danke, im Namen Jesu. Amen. Und wir schließen jetzt mit den Worten, die der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Setzen Sie sich.
Ja, einfach zuerst mal vielen Dank für das, was du uns weitergegeben hast und diese Linie zusammen. Wir gehören zusammen in Jesus und wir dürfen voneinander, ja, jetzt sage ich mal, profitieren. Genau. Dankeschön. Also vielleicht geht manchem von Ihnen auch dieses Bild von den Erbarmungen von dem Kind im Mutterleib auch noch besonders nach. Vielen Dank. Anatoli wird diese Woche bei uns Vorträge halten über die Herbstfeste in Israel. Das ist bis Freitagabend, immer vormittags 9.45 Uhr wieder Gottesdienst heute und dann abends um 19 Uhr. Sie sind herzlich willkommen, auch an diesen Vorträgen teilzunehmen. Nächste Woche haben wir dann auch wieder Gottesdienst mit Hartmut Schmid. Und dann habe ich Anatoli gebeten, dass er zum Opfer was sagt und zum Büchertisch auch was sagt.
Das Opfer, das wir heute anlegen, geht für Evangeliumsdienst für Israel, für die messianischen Gemeinden in Deutschland. Und jetzt möchte ich euch gerne ein bisschen Werbung machen. Zum einen lade ich euch ganz herzlich ein zu meinen Shiurim. Was sind die Shiurim? Shiurim ist ein Pluralwort für hebräisches Wort Shiur und das heißt einfach Bibelstunden. Ich mache das schon seit einem Jahr über Zoom, einmal im Monat. Und wir gehen durch die unterschiedlichen biblischen Themen, natürlich durch die jüdischen Brillen. Wer ist von euch ist dabei? Darf ich kurz sehen? Eine Person, zwei? Okay, gut, dann muss ich die andere auch einladen. Das ist ja kostenlos. Was muss man einmal im Monat, entweder Sonntagabend oder Donnerstagabend, was muss man dafür tun? Einfach diese Folie abfotografieren, das machen Sie richtig jetzt, genau. Oder wenn Sie kein Smartphone dabei haben, schreiben Sie mir eine kurze, informelle E-Mail. Anatoli, ich möchte bei deinen Shiurim dabei sein. Wenn Sie meine E-Mail-Adresse brauchen, kommen Sie nach dem Gottesdienst auf mich zu und ich gebe Ihnen mein Kärtchen. Das ist das eine. Das andere, hier geht es etwas tiefer. Ich möchte euch einladen zu meinen Seminaren in Korntal bei Akademie für Weltmission. Da mache ich mit meinem guten Freund Magnus Grossmann, Dr. Magnus Grossmann, auch die Seminare durch die ja messianisches Lernen und Lehren. Und die Teilnahme ist präsent, aber es gibt auch Seminare, die auch im Internet verfolgen kann. Also das ist ja auch meine herzliche Einladung dazu. Und dann das Letzte, wenn Sie jetzt im Foyer kommen, da stehen unterschiedliche Tische mit Büchern. Ein Tisch, dort liegen meine Bücher, die ich geschrieben habe. Das ist ja meine Biografie, Hilfe Jesus, ich bin Jude. Dann ein kirchlich-geschichtliches Buch, den Juden zuerst. Und die zwei biblische Bücher, die Bergpredigt aus jüdischer Sicht und Matthäus Evangelium aus jüdischer Sicht. Manche Freunde fragen, was ist der Unterschied dazwischen? Der Unterschied ist ganz simpel. In diesem Buch gibt es keine Bergpredigt. Die Bergpredigt ist hier, okay? Also wenn Sie ein Buch kaufen wollen, oder müssen Sie ein Zweibände kaufen, um das vollkommen zu haben. Und dann gibt es auch einen Israel-Kalender für 2026. Nicht nur mit den schönen Bildern aus Israel, sondern auch mit guten Erklärungen über die Feste, gerade das, was wir in dieser Woche machen und so weiter. Das ist der Tisch mit einer weißen Kasse drauf. Daneben gibt es einen Tisch mit den Schriften, die sind alle kostenlos, die kann man mitnehmen. Entschuldigung. Und dann gibt es noch zwei Tische mit vielen verschiedenen Büchern. Ich habe gestern meinen Geschwistern hier erklärt, das ist meine private Bibliothek. Und meine Frau hat gesagt, wir müssen reduzieren. Und ich bin ein sehr gehorsamer Mann und ich mache das und so weiter. Also, diese Bücher können Sie sehr gerne anschauen, mitnehmen. Da gibt es einige wertvolle DVDs dort auch. Gerne gegen die Spende oder wenn Sie keine Spende einlegen, für mich ist das völlig in Ordnung. Mir ist es wichtig, dass es in die gute Hände kommt. Vielen Dank. Gibt es noch etwas? Nein. Dann würde ich sehr gerne euch den Segen sprechen. Es ist für mich immer ein großes Privileg, den Segen zu sprechen, weil, Achtung, das ist der einzige Segen mit der Verheißung in der Bibel. Der einzige Segen, wo Gott sagt, wenn Sie, Gott hat seinen Priester das ausdrücklich gesagt, wenn Sie diesen Segen auf mein Volk legen, dann werde ich mein Volk segnen. Und durch Jesus, den Messias, gehört er dazu, zu diesem Volk. Ich spreche das auf Hebräisch und auf Deutsch. Yevarechecha Adonai Veishmerecha Yair Adonai Panav Elecha Vichudecha Vissa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, Adonai Elohim, hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Beschem Yeshua Adoneinu Moshehenu Goaleinu, im Namen Jesu, den Messias. Und das Volk Gottes sagt, Amen. Amen. Seid gesegnet. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.